Der Bibeltext für die Predigt steht in Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich.
Guten Morgen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, die heißt Die verändernde Kraft des Evangeliums. Und die schließt unmittelbar an die Serie, die wir in den letzten 3 Wochen hatten, in der wir uns damit beschäftigt haben, wie unsere Stadt durch das Evangelium verändert und erneuert werden kann. Und in den nächsten 9 Wochen werden wir nochmal vertiefen, warum das Evangelium von der Gnade Gottes die Kraft und die Motivation überhaupt ist für ein verändertes Leben. Und zwar gleichzeitig für die von uns, die sagen: Ja, aber ich weiß doch schon alles, ich bin doch schon lange irgendwie Christ, also schon lange versuche ich mit Gott zu leben. Als auch für die, die sagen: Ich bin ganz neu, ich habe ganz viele Fragen, möchte aber gerne im Glauben leben, und sogar für die, die sagen: Ich glaube gar nicht. Ich glaube vielleicht sogar bewusst gar nicht. Diese Serie ist eine sehr konkrete Einladung zu Glaubenswachstum und zu Veränderung für uns alle. Und dabei geht es nicht um gemeinsame Verhaltensregeln, die wir einüben, oder gemeinsame Hinweise, die wir befolgen: Tu das nicht, mach das, das würde alles nicht viel ändern, sondern es geht um eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Evangelium, der guten Nachricht davon, was Gott für uns getan hat, durch das unser Herz verändert wird und damit unsere Motivation verändert wird. Es gibt in unserer Stadt immer noch zu viele Menschen, die ein komisches oder ein falsches Verständnis und eine verkehrte Vorstellung von Gott und vom christlichen Glauben haben. Verzerrt oder reduziert oder vielleicht gar keine Vorstellung. Aber ich glaube und hoffe und bete, dass sich das ändern wird. Deswegen geht es heute um die Frage nach dem Kern des Evangeliums. Kann es sein, dass es in uns Menschen einen tief verankerten Wunsch nach Veränderung gibt? Und gleichzeitig eine ganz große Angst vor Veränderung. Ist die manchmal auftauchende allgemeine Unzufriedenheit nicht dafür eigentlich ein Hinweis? Menschen wollen ihre Wohnsituation verändern oder ihre Figur. Dazu ist es nötig, Essgewohnheiten zu verändern oder Schlafgewohnheiten. Viele Menschen wünschen sich eine veränderte Beziehungssituation, mehr oder gegebenenfalls auch weniger von ihrem Traumpartner, je nachdem. Veränderung an der Arbeitssituation mit einem möglichst veränderten Gehaltszettel. Mehr Gestaltungsspielraum an der Arbeit oder überhaupt mal wieder einen Job. Die Zitate im Programmheft sind nicht mehr auf Seite 5, sondern auf Seite 2. Veränderung. Eltern wünschen sich, dass Kinder sich gut entwickeln, Veränderung. Beim Studium einen Abschluss schaffen, Veränderung. Mehr Sport, weniger Rauchen, Veränderung. Und obwohl Veränderung immer auch herausfordert, ist Stillstand für die wenigsten Menschen eine echte Alternative. Ich kenne niemanden, der sich wünscht, dass irgendwann mal über ihn oder über sie gesagt wird, es hat sich nichts bewegt. Oder Stillstand hat sein Leben ausgemacht. Oder sie war immer noch wie ein Kind. Wo sehnst du dich nach Veränderung? Was sollen Menschen mal über dich sagen und über dein Leben, wenn du mal nicht mehr da bist? Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Und ich glaube, wenn wir uns ernsthaft und offen fragen, woher dieser Wunsch nach Veränderung, nach Gestaltung kommt, dann werden wir irgendwann bei Gott landen, wenn wir dieser Frage folgen. Und dann werden wir entdecken, dass dieser Wunsch nach Veränderung 100% deckungsgleich ist mit Gottes Wunsch für unser Leben. Veränderung. Im Neuen Testament wird das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, für unser Leben als Kraft Gottes bezeichnet, Dynamis, da steckt Dynamik drin. Eine Kraft Gottes, die in Menschen wirkt, mit dem Ziel, Früchte zu bringen, also Auswirkungen zu haben und sich immer weiter auszubreiten, Veränderung und Entwicklung zu fördern und auch zu erwarten. Gott wünscht sich aber nicht nur einzelne veränderte Situationen bei uns oder veränderte Gewohnheiten oder ein bestimmtes Verhalten verändert, sondern er wünscht sich vielmehr eine Veränderung unseres Herzens. Und wenn das tatsächlich stimmt, dann fordert uns das wirklich heraus. Weil das unmittelbare Auswirkungen und Konsequenzen für unseren Alltag hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass an unserem Alltag, an meinem Alltag abzulesen ist, wie sehr ich die Dimension davon verstanden habe, was Gott mir geschenkt hat. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die darüber noch nie oder noch nicht zu Ende nachgedacht haben. Oder du gehörst zu denen, denen es geht wie mir, wo dieses Wissen im Alltag oftmals untergeht. Was ist der Kern des Evangeliums mit so viel Potenzial, unseren Alltag zu verändern? Mal abgesehen davon, dass es für viele diese Frage gar keine Rolle spielt, gibt es eine relativ große Gruppe Menschen, für die das Evangelium sowas ist wie die Eintrittskarte oder ein Gutschein für den Himmel. Ja, Jesus ist für mich gestorben. Ja, habe ich gehört. Ja, mir ist vergeben. Der Platz im Himmel ist gesichert. Also durchhalten bis dahin. Dieser Aspekt der Rettung ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Evangelium, ist aber nur ein Aspekt. Das Evangelium ist Mittel zur Erlösung. Aber auf diesen einen Aspekt ist es hier reduziert. Jesus befreit von der Strafe der Sünde, der Schuld. Aber eigentlich geht es noch um viel mehr. Es geht nicht nur um das Ziel, sondern es geht auch um den Weg bis zu diesem Ziel. Es geht nicht nur um die Zeit am Ende unseres Lebens, sondern es geht um die Motivation für unser ganzes Leben bis zum Ende. Das Evangelium ist gleichzeitig sowohl Mittel zur Erlösung als auch Motivation für Veränderung und Umgestaltung. Es ist gleichzeitig die Befreiung von der Strafe von der Sünde und die Befreiung von der Macht der Sünde auf dem Weg. Und damit, wenn das tatsächlich stimmt, verändert das Evangelium der Gnade alles. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen an. Es braucht dafür zwei Einsichten gleichzeitig. Und unser Bibeltext gibt uns einen Einblick in diesen sehr persönlichen Moment im Leben von Jesaja, als genau das bei ihm passiert ist. Jesaja hat diese persönliche Begegnung mit Gott, diesen Moment, in dem aus einem "Es gibt Gott" ein "Ich liebe Gott und will ihm folgen und mein Leben von ihm bestimmen lassen" wird. Hier heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia, das war, man kann das relativ genau sagen, das Jahr 740 oder 739 vor Christus. Im Todesjahr des Königs Usia geht Jesaja wahrscheinlich routinemäßig in den Tempel. Aber statt dort die übliche Gottesdienstroutine zu erleben, Lieder singen, Bibel lesen, Gebet, hat er eine Vision. Und dieser erste Satz hier sagt uns zwei wichtige Dinge über Jesaja als Mensch. Erstens, er war kein Atheist oder kein Agnostiker, er kannte Gott. Und er geht in den Tempel. Und das Zweite, diese genaue Zeitangabe, die diesen Tag als historische Tatsache in der Geschichte verankert, die sagt uns indirekt, und andere Quellen bestätigen das, dass Jesaja damals zur Elite des Volkes gehört hat. Er hatte persönliche Beziehungen zum Königshaus und ist dort ein- und ausgegangen. Das kommt indirekt aus dieser Stelle hervor. Also er war nicht irgendwie so ein kleines Lichtchen, sondern er gehörte zur Elite der Stadt. Also Jesaja hat eine Vision. Was ist das? Helmut Schmidt hat gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Es ist kein Traum, denn er ist wach. Es ist auch keine Ekstase, unkontrolliert, weil er sehr reflektiert und sehr bewusst reagiert auf das, was er erlebt. Eine Vision war eine besondere oder ist in dem Fall eine besondere, eine seltene Begegnung mit Gott, die ihn so sehr berührt, dass sein ganzes Leben und sein ganzes Lebenskonzept auf den Kopf gestellt wird. Und er dann irgendwann sagt im Laufe dieser Begegnung: Hier bin ich, sende mich, ich bin bereit zu gehen, egal was das bedeutet. Jesaja sieht in dieser Vision Gott auf einem Thron sitzen und die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes ist so gewaltig, dass der Saum des Mantels, also die Naht des Mantels, den ganzen Tempel füllt. Und dazu das volle Begleitprogramm, singende Engel, Rauch, Erdbeben. Und ich muss euch gestehen, das Bild an sich, König auf dem Thron mit einem riesigen Mantel, macht geistlich jetzt nicht so viel mit mir. Aber für Jesaja war das der Moment, das zu sehen, in dem ihm gleichzeitig total viel über die Größe Gottes und über sich selbst klar geworden ist. Über Gottes Heiligkeit und seine Herrlichkeit und über seine eigene Unzulänglichkeit. In der hebräischen Sprache ist es so, dass immer dann, wenn sie etwas besonders betonen möchte, ein Wort doppelt vorkommt, zweimal hintereinander. Diese Stelle hier ist meines Wissens die einzige Stelle in der Bibel, wo ein Wort dreifach vorkommt. Heilig, heilig, heilig. Das überhaupt größtmögliche und überhaupt besonders, am besondersten Denkbare. So sieht er Gott. Und auch wenn es für uns heute vielleicht nicht das Bild vom König auf dem Thron ist, aber dieser Moment, bam, jetzt ist mir bewusst, ich kann Gott nicht mehr einfach nebenher laufen lassen. Ich will seine Meinung und seine Autorität nicht mehr ignorieren. Und so ein Moment kann manchmal ganz schön unerwartet kommen. Mitten hinein in eine Gottesdienstroutine. Und Jesaja antwortet hier nicht: Interessant. Interessantes Konzept von Gott. Sondern er sagt: Weh mir, ich bin verloren. ich bin ein Mann von unreinen Lippen, wahrscheinlich war er ein Kommunikator, und ich lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Punkt, Punkt, Punkt. Hier bin ich, sende mich. Gott selbst sorgt für diesen Moment, in dem aus einem Konzept eine relevante Realität wird. Aus dem Wissen über Gott eine Begegnung mit Gott. Und ich springe jetzt mal zu uns heute. Ein Weg mit Gott, jetzt sind meine Malkünste hier, viele kennen die schon. Ein Weg mit Vielen Dank, das ist sehr ermutigend. Ein Weg mit Gott oder auch ohne Gott kann unterschiedlich lange dauern, bis es zu diesem Moment kommt, in dem diese Diskrepanz zwischen Gottes Heiligkeit und meiner eigenen Unzulänglichkeit, meiner eigenen Schuld, bis das auffällt. Aber wenn es zu diesem Moment, zu diesem Ereignis kommt und wenn das zum ersten Mal passiert, spricht man häufig von dem Moment einer Bekehrung. Wenn es zum ersten Mal kommt in diesem Moment, dann ist es häufig der Moment, in dem ein Mensch aufhört, sich selbst, seinen eigenen Fähigkeiten, seinem eigenen Wissen, seiner eigenen finanziellen Situation, seiner eigenen Schönheit und so weiter zu vertrauen und anfängt, sein Vertrauen und seine Hoffnung auf Gott allein zu setzen. Das ist dieser Moment. Ab diesem Moment, und der wird bei jedem Menschen irgendwie auch unterschiedlich sein, wächst das Verständnis, das Bewusstsein von Gottes Heiligkeit und seiner Größe. Von Gottes Heiligkeit und gleichzeitig das Bewusstsein für die eigene Unzulänglichkeit, für die eigene Schuld. Am Anfang eines Weges, ich mache mal diese Zeitachse, geht hier weiter. Am Anfang dieses Weges ist das Verständnis von Gottes Heiligkeit und auch das Verständnis von der eigenen Schuld noch nicht wahnsinnig ausgeprägt. Aber je mehr wir im Glauben wachsen, ich möchte es gerne mit der Bewegung in diese Richtung deutlich machen, je mehr wir im Glauben wachsen durch Bibellesen, durch Gottesdienstbesuch, durch Gottes Wort, durch Gemeinschaft, desto mehr wird uns beides bewusst. Die Heiligkeit Gottes wird größer und gleichzeitig die Sicht auf die eigene Situation und die eigene Schuld. Sowohl das Ausmaß von Gottes Größe als auch das Ausmaß der eigenen Sünde wächst. Und dabei ist es nicht so, dass Gott mit der Zeit immer heiliger wird oder wir irgendwie immer schuldiger, aber das Bewusstsein, wie die beiden zusammenpassen, das verändert sich durch den Einfluss Gottes. Stück für Stück erkennen wir mehr, wie Gott ist, und Stück für Stück erkennen wir mehr, wie es eigentlich um uns bestellt ist. Und Jesaja drückt es so aus: Weh mir, ich bin verloren. Die Rede ist von dem Moment, in dem uns klar wird: Oh meine Güte, ich brauche Hilfe von außen. Und Jesaja bekommt in diesem Moment die Hilfe von außen, indem ein Engel mit einer Zange eine glühende Kohle nimmt und sie auf seinen Mund hält und ihm dann zugesagt wird: Deine Schuld ist getilgt und deine Sünde ist gesühnt. Für Jesaja war dieser Moment seine Rettung. Für uns im Rückblick wird deutlich, dieses Ereignis ist ein Bild für eine viel, viel größere Rettung. Ein Hinweis auf die Rettung durch Jesus, ich komme darauf später nochmal zurück. Die Erkenntnis, relativ klein noch am Anfang, wie es um meine eigene Situation und um Gottes Heiligkeit bestellt ist. Und je weiter wir wachsen, desto größer wird uns die Rettungsbedürftigkeit, aber auch die Erkenntnis, was in der Rettung alles passiert ist. Und durch diese gute Nachricht wächst mit der Zeit die Liebe zu Jesus, durch das Kreuz symbolisiert, weil wir immer mehr erkennen, wie notwendig das Eingreifen von außen war, um uns zu retten. Und das ist durch seinen Tod und durch seine Auferstehung im Kreuz symbolisiert geschehen. Ich höre das schon, seit ich ein kleines Kind bin. Aber ich muss euch sagen, in den letzten Jahren hat es zugenommen, dass mich diese Information immer mehr berührt und auch immer mehr erschüttert. Am Anfang war bei mir Unverständnis. Wieso muss jemand für mich sterben? Dann irgendwann war bei mir der Schock. Da musste jemand für mich sterben. Und jetzt merke ich, es ist eine ganz große Dankbarkeit und eine tiefe Freude. Da ist jemand für mich gestorben, um mich zu retten. Leider ist es so, dass dieser Prozess nicht automatisch in diese Richtung weitergeht. Immer weiter nach oben verläuft. Das wäre schön, ist aber nicht so. Warum? Weil wir Menschen immer noch Sünder sind und das bis an unser Lebensende bleiben und in einer Welt leben, eine gefallene Schöpfung, die auch nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und wir merken das. Und eine Auswirkung unseres sündigen Zustands als Menschen ist es, alleine zu wollen. Eines der ersten Dinge, die Kinder, wenn sie selbstständig werden, sagen, alleine. Ich will das alleine. Und ja, für Kinder eine wichtige Entwicklung, zeigt aber auch etwas von dem Egoismus, der tief in uns verwurzelt ist. Und eine Auswirkung davon, dass wir alleine wollen, ist es, dass wir das Kreuz und damit das Evangelium klein halten und klein machen. Dafür gibt es zwei Ansätze in diesem Bild. Der eine Ansatz ist hier oben und der andere Ansatz ist hier unten. Der eine Ansatz ist, dass wir das Evangelium und das Kreuz klein halten, indem wir Gottes Heiligkeit, wie sie uns zum Beispiel in der Bibel beschrieben ist, nicht als Wahrheit anerkennen und sagen, naja, so heilig ist Gott ja gar nicht. Der zweite Ansatz ist, dass wir unsere eigene Situation aufhübschen und sagen, naja, so schlimm steht es ja gar nicht um mich. Und immer wenn das passiert, das eine oder das andere oder beides zusammen, dann wird das Kreuz immer kleiner, es wird reduziert auf diese Größe und die Bedeutung für unser eigenes Leben nimmt ab, indem wir es reduzieren. Bei Jesaja sehen wir, er hat das beides nicht gemacht. Und das führt bei ihm zu der Lebensveränderung. Damit beides wach bleibt, sowohl unsere Sicht auf Gottes Heiligkeit als auch die Sicht auf unsere eigene Situation, müssen wir uns mit Gottes Wort füttern, Gott kennenlernen, ihn bestaunen, ihn genießen. Und wenn wir dann Dinge bei uns kennenlernen, die nicht so sind, wie wir sie uns eigentlich wünschen, die uns nicht gefallen, weil sie nicht gut sind, dann können wir sie vor Gott und vor anderen Menschen bekennen und zugeben, wie es wirklich um uns steht und wer wir wirklich sind. Und wenn ich sage, wir müssen das machen, dann ist das kein Müssen, das wir tun müssen, sondern das Müssen verändert sich, weil eine neue Art von Müssen entstanden ist. Eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht nach Veränderung, die haben wir mit Gott gemeinsam. Die Sehnsucht für unser Leben nach einem Leben mit Freude und Hoffnung und Liebe. Also, es ist wichtig, das große Kreuz hier zu haben. Weil Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, brauchen wir weder Angst davor zu haben, uns Gottes Heiligkeit anzugucken, und Gott zu begegnen, noch müssen wir Angst davor haben, unsere eigene Situation mit aller Realität anzuschauen. Unsere eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und beides ist durch das Kreuz möglich geworden. Unsere Hoffnung baut nicht darauf, dass wir besser sind, als wir eigentlich sein sollten. Baut auch nicht darauf, dass Gott irgendwelche Kompromisse macht und fünfe gerade sein lässt. Oder es vielleicht nicht so genau nimmt. Ich möchte gerne nochmal zurück zu Jesaja. Welche Alternativen hätte er gehabt, auf diesen Moment mit Gott und auf diese Begegnung zu reagieren? 6 typische Reaktionen hätte es bei ihm gegeben und ich glaube, die 6 typischen Reaktionen gibt es bei uns auch noch. Er hätte sich rechtfertigen können. Kritisiert werden ist niemals leicht. Und oft sind es dann die Umstände, das Wetter, die Migräne, die Nachbarn, der Stress, der Schlafmangel, die wir verantwortlich machen für eine Kritik. Und das führt dazu, wenn das eine Gewohnheit von uns ist, dass Menschen immer zögerlicher werden, Dinge in unserem Leben anzusprechen. Und Gespräche werden immer flacher und unangenehme Themen werden immer seltener. Die 2. Reaktion ist Vortäuschen. Ich tue alles dafür, gut dazustehen. Ich versuche alles, um Menschen zu gefallen, damit sie gut von mir denken. Das führt dazu, dass niemand mich wahrscheinlich wirklich kennt und weiß, wie es mir geht. Dafür haben wir übrigens unsere Kleingruppen. Ein Ort, wo man gekannt wird und andere kennt. Das 3. ist Verstecken. Ich tue alles dafür, um meine schlechten Seiten zu verstecken. Beim Vortäuschen will ich beeindrucken. Beim Verstecken sind Scham oder Angst mein Antreiber. Ich habe Angst, dass andere mein wahres Ich nicht akzeptieren. Das 4. Muster ist Übertreiben. Ich rede und stelle mich besser dar, als ich eigentlich bin, durch Ausschmücken, durch Übertreibungen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so werden ganz viele Dinge in unserem Leben ganz arg wichtig. Und so entsteht ein sehr, sehr stressiges und sorgenvolles Leben, um das alles aufrechtzuerhalten. Das 5. Beschuldigen. Die anderen sind schuld. Weiß ich ganz genau. Es fällt mir schwer, Schuld zuzugeben. Und dann fällt es mir auch schwer, andere um Vergebung zu bitten. Und häufig sind Stolz und Unsicherheit, eine tiefsitzende Angst vor Ablehnung, die Ursache dafür, Fehler zuzugeben. Und das 3. typische Muster ist Beschönigen. Ist doch normal. Das machen alle anderen doch auch. Guck mal, im Verhältnis zu dem ist, so schlimm. Aber eigentlich wissen wir, der Berg an Schuld wächst immer mehr und droht uns irgendwann zu erdrücken. Wir machen jetzt eine kurze Abstimmung, wo ihr euch, ich sage euch, dass ich mich bei allen 6 Mustern wiedergefunden habe. Immer wieder. Bei allen 6. Und innerhalb einer Kirche findet die Auseinandersetzung mit dieser Thematik auf 2 Ebenen statt. Die 1. Ebene ist die persönliche Auseinandersetzung, mein persönliches, geistliches Leben. Und die 2. Auseinandersetzung ist, und das ist Teil einer christlichen Gemeinschaft, einer Kirche, zum Beispiel in Gesprächen mit Menschen, die in diesem Prozess gerade irgendwo an einem anderen Punkt sind als ich. Entweder noch nicht so weit oder schon weiter. Und das macht es sehr herausfordernd. Christliche Gemeinschaft gibt es, also die Kirche gibt es, damit wir uns gegenseitig auf dem Weg in diese Richtung begleiten und uns weiterhelfen. Kirche gibt es nicht, weil wir alle hier sein müssen, sondern Kirche gibt es, damit jeder von uns, egal wo er startet, in diese Richtung wachsen kann. Und wenn wir das ernst nehmen, dann wird Kirche schöner und herausfordernder. Weil wir manchmal auch auf diesem gemeinsamen Weg, auf der Basis Gottes, Dinge im eigenen und auch manchmal im Leben von anderen Menschen ansprechen müssen, dürfen, die herausfordern, aber durch die Gott unseren Charakter formen und unseren Glauben verändern und weiterbringen möchte. Ich möchte euch kurz ein paar Beispiele von mir geben. Meine Einstellung, meine Überzeugung, mein Verhältnis zu drei großen Themenblöcken hat sich in den letzten Jahren verändert. Meine Einstellung und mein Verhältnis zum Thema Geld, meine Einstellung, mein Verhältnis zum Thema Prioritäten und auch meine Einstellung und mein Verhältnis zum Thema Sexualität. Und ich würde sagen, sie wurden durch Gottes Einfluss verändert. Und damit meine ich auch mein Verständnis von Schuld und von Sünde in Bezug auf diese Themen. Als ich mich in meiner Glaubensreise noch an diesem Punkt hier befunden habe, da war ich voll von überzeugt, mein Umgang mit Geld und Zeit und Sexualität ist in Ordnung. Es hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wo ich hier noch erklärt und vorgetäuscht und beschönigt und versteckt habe, fällt es mir mindestens ein bisschen leichter, Dinge anzugucken, anzusprechen, mit Menschen zu teilen, zu bekennen, zu benennen und damit auch bei anderen zu benennen und zu bekennen. Gehört zu meiner Rolle als Leiter und als Pastor auch dazu. Und das ist manchmal sehr herausfordernd, weil das weder überheblich noch gesetzlich sein soll, sondern liebevoll und glaubensstärkend und glaubensentwickelnd. Wo bitte sonst als in der Kirche auf dieser Basis kann das passieren? Ich wünsche mir als Pastor nichts mehr, als dass andere Menschen, ihr, wir, gegenseitig davon profitieren, wenn wir sowohl unsere eigene Schuld als auch Gottes Heiligkeit immer tiefer verstehen. Es geht also gar nicht so sehr darum, wie lange jemand schon Christ ist, sondern es geht darum, wie tief jemand das Evangelium verstanden hat. Da findet die Veränderung statt. Nicht allein aufgrund der Zeit. Und Kompromisse in diesem Bereich machen häufig das Evangelium klein. Und jeder kennt seine eigenen typischen Formen der Reaktion, zum Beispiel auf Korrektur am besten. Wenn mich jemand korrigiert und ich empfinde das als Angriff, dann wird wahrscheinlich aufgrund von einer der sechs typischen Reaktionen eine Distanz zwischen uns entstehen. Wenn wir Korrektur aber als geistliche Hilfe für Evangeliumsveränderung verstehen, dann kann unglaublich viel Schönes passieren. Ich sage nicht, dass es leicht wird, aber es wird schön. Dafür hat Gott Kirche gemacht. Wie ergeht es Jesaja hier? Er sagt, hier bin ich, sende mich, ich will tun, was du sagst. Du bist Gott, du wirst schon deine Gründe haben, du bist heilig, ich nicht. Wann hast du zum letzten Mal gebetet, dein Wille geschehe, Herr? Besonders in den Bereichen, von denen du weißt, es sollte sich eigentlich was ändern. Was auch immer es kostet. Wann hast du zum letzten Mal so von Gott geschwärmt, wie es hier die Engel tun? Heilig, 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 unfassbar gut, unfassbar groß, unfassbar herrlich, umwerfend und unbeschreiblich und unfassbar ist Gott, der Allmächtige, der Vertrauenswürdige. In der Gegenwart Gottes zerplatzt alles, was wir zu bringen haben. sowohl all unsere Stärken, die falsch kanalisiert zu Stolz und Überheblichkeit führen würden, die zerplatzen, wenn wir Gottes Heiligkeit sehen und wir sagen, was ist das, was habe ich schon zu geben? Als auch alles, was wir an ich, armer, kleiner, ich habe ja sowieso nichts zu bringen. Beides sind unterschiedlich motivierte, egoistische Motive, weil wir uns ständig um uns drehen. Und das eine um sich selbst drehen führt zu Stolz und Überheblichkeit und das andere um sich selbst drehen führt zu Niedergeschlagenheit. Wenn wir in der Gegenwart Gottes erkennen, dass wir gleichzeitig schuldiger sind, als wir je gedacht haben, aber trotzdem geliebter, als wir je gehofft haben, dann folgt aus dieser tiefen Selbsterkenntnis echte Freiheit und Offenheit für neue Wege, Veränderung. Das ist die verändernde Kraft des Evangeliums. Und sofort nachdem Jesaja seine eigene Verlorenheit erkannt hat, kommt Gottes Vergebung und seine Freiheit. Und sofort danach kommt Gott und hat einen Auftrag für Jesaja, eine Sendung, Veränderung für sein Leben. Und Gott sagt, Jesaja, hilfst du mir dabei, die Welt zu retten? Hier ist übrigens deine Stellenbeschreibung. Du wirst predigen und niemand wird dir zuhören. Du wirst schuften und es kommt nichts dabei herum. Du gibst alles und wirst keinen Erfolg haben. Du wirst verfolgt werden für das, was du sagst, und zwar für den Rest deines Lebens. Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Warum? Weil er durch die Begegnung mit Gott, weil sein Stolz gebrochen ist, dass er zur Elite gehört und gleichzeitig sein Selbstvertrauen aufgebaut wurde, mit Gott sich dieser Situation zu stellen. Und zwar durch die Kohle. Das Feuer, das gebrannt hat, um das Opfer zu verbrennen, das für die Konsequenzen, das da war, um die Konsequenzen der Schuld zu beseitigen. Und genau dieses Feuer bringt bei Jesaja Vergebung und Freiheit. Und diese Kohle ist ein Hinweis auf das unvergleichliche Opfer für die Schuld aller Menschen dieser Welt. Als Jesus einige Jahrhunderte später geopfert wurde am Kreuz, gab es auch laute Stimmen. Es gab auch ein Erdbeben. Im Tempel wurde alles erschüttert. Und kein Engel kommt, um ihm zu helfen. Gott bleibt stumm, weil dieses Opfer sein musste, damit Vergebung und Freiheit für uns Wirklichkeit und Realität werden können. Jesus hat einen wahnsinnigen Preis bezahlt für unsere Freiheit, damit wir ihm von Herzen folgen können, wo auch immer er uns hinführt. Er war das ultimative Opfer auf dem Altar für uns. Und damit wir offen werden für echte Veränderung in unserem Herzen und in unserem Leben. Stell dir vor, du gehst zum Gottesdienst oder liest in der Bibel und triffst dabei wirklich Gott.